Liebe Gemeinde, ich bin gefragt worden, ob ich nicht einmal mehrere Predigten zu den 10 Geboten halten könnte. Was der Grund dieser Frage oder dieser Bitte war, weiß ich nicht. Aber interessant fand ich es allemal. Denn oft höre ich, dass doch die 10 Gebote zum Entscheidenden des christlichen Glaubens gehören würden. Aber klingen da nicht manche arg altertümlich? Du sollst den Sabbat heiligen, heißt es da. Aber den Sabbat haben wir gar nicht als Feiertag. Oder du sollst Vater und Mutter ehren. Aber wem ist das gesagt? Den Kindern oder den Erwachsenen, die alt- und hilfsbedürftige Eltern haben? Aber noch grundsätzlicher könnten wir ja fragen, wozu gibt es überhaupt noch Gebote? Haben wir denn nicht als evangelische Christenmenschen vernommen, dass wir freigesprochen sind? Oder wie Luther es sagte, gerechtfertigt? Ohne dass ich dafür was tun muss? Warum soll ich mich dann überhaupt an Gebote halten? Bringt mir das was? Verbessert das meine Beziehung zu Gott? Macht mich das zu einem besseren Menschen, wenn ich die Gebote befolge? Liebe Gemeinde, Sie merken schon, die Gebote bringen viele Fragen mit sich. Ich möchte ab heute und dann unregelmäßig jeweils eines dieser Gebote in einer Predigt bedenken. Und heute eben das erste. Ich lese Ihnen einmal die Fassung vor, wie sie in der Bibel steht. Ich lese aus der Basisbibel, 2. Mose 20, die Verse 2 und 3. Also ein kurzer Text heute. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt, aus dem Leben in der Sklaverei. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Wenn Sie die Gebote im Konfirmandunterricht gelernt haben sollten, dürfte ja für manche schon etwas länger her sein, fällt Ihnen vielleicht was auf, nämlich dass das, was wir eben gehört haben, wahrscheinlich länger ist, als das, was Sie im Konfirmandunterricht gelernt haben. Oft heißt es nämlich nur, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Punkt. In der biblischen Fassung kommt ein Satz hinzu und der lautet, ich bin der Herr, dein Gott, und dann kommt eben, ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt. Martin Luther fand, dieser Satz gilt doch für die Christen gar nicht, die waren ja nicht in Ägypten, und hat ihn deshalb in seinem kleinen Katechismus einfach rausgenommen. Und seitdem ist der Satz für ganz viele Menschen in ihrer Fassung des ersten Gebots, die sie gelernt haben, gar nicht mehr drin. Im Judentum lautet die Zählung der Gebote, wir kommen in der nächsten Predigt noch auf die Zählung der Gebote zurück, weil die sehr interessant ist, Klammer zu. Im Judentum lautet die Zählung der Gebote nochmal anders. Beim ersten Gebot meine ich jetzt nur. Da lautet das erste Gebot schlicht, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten geführt. Punkt. Dass du sonst keine anderen Götter haben, ist da im zweiten Gebot drin. Also weiter nichts. Keine Aufforderung, dass es keine Götter neben Gott geben darf, noch gar nicht enthalten. Und jetzt könnten wir leicht sagen, Moment, ist doch gar kein Gebot. Da fehlt ja was, was uns gesagt ist. Stimmt. Aber im Judentum heißt es auch nicht die 10 Gebote, sondern bloß die 10 Worte. Was heißt das? Keine 10 Gebote, 10 Worte. Also wenn wir danach fragen, was die 10 Gebote oder die 10 Worte oder auch das erste Gebot bedeuten, müssen wir aufpassen, dass wir das Wort Gebot nicht zum Schlüssel nehmen, um das Ganze zu verstehen. Denn wir haben ja so manche Verbindungen mit dem, wenn wir das Wort Gebot hören. Du sollst dies tun oder das tun. Und manchmal wirkt es wie ein außen auf uns zukommendes Gesetz, das unsere Freiheiten beschneidet. Wenn wir die zehn Gebote so hören, dass uns da ein fremdes Gesetz auferlegt wird, dann hören wir die Gebote schon problematisch. Ein Bild, was das Christentum über lange Jahrhunderte geprägt hat, ist dann ein sehr gesetzliches Bild. In einem kleinen Heft von Ernst Lange, auf das ich immer wieder eingehen werde, heißt es, das Büchlein heißt Die zehn großen Freiheiten. In diesem Büchlein lautet der Einstieg, ich zitiere: Auf die Frage, was das Christentum sei, antwortete ein Junge: Christentum ist das, was man nicht darf. So denken viele. Und wenn man sie nach dem Grund für diese merkwürdige Ansicht fragt, reden sie von den zehn Geboten. Da heißt es doch immer, du sollst nicht. Was für ein ungeheuerliches Missverständnis. Gott ist kein Zwingherr, sondern der Befreier. Er befreite sein Volk aus der Knechtschaft in Ägypten. Dann führte er es zum Berg Sinai und vom Berg Sinai aus machte er ihm klar, wie groß die Freiheit ist, die man mit Gott hat. Soweit Ernst Lange. Sie merken vielleicht, welch anderer Geist nach Lange aus diesem Text atmet. Ich habe dich aus dem Land Ägypten geführt. Natürlich kein Satz, der uns Christenmenschen direkt gilt, aber er kennzeichnet Gott, an den wir Christenmenschen ja glauben. Gott ist der Befreier, der sein Volk aus Ägypten herausgeholt hat. Und in Jesus Christus hat uns Gott zur Freiheit befreit. Wir haben es eben gehört. Paulus im Galaterbrief. Gott ist Befreier. Er hat das Volk Israel aus der Knechtschaft geholt, damit es in Zukunft nicht in Knechtschaft leben muss. Wenn wir die Geschichte des Alten Testaments lesen, so wird dort der Weg des Volkes Israel beschrieben. Und immer wieder hat sich das Volk in neue Abhängigkeiten begeben. Es setzt alles auf die Fruchtbarkeitsgötter. Es hat politisch auf Stärke gesetzt. Es hat soziale Ungerechtigkeit geschaffen. Vieles andere mehr könnte ich aufzählen. Und jedes Mal, so kann man sagen, hat es sich in neue Knechtschaften, in neue Abhängigkeiten begeben. Und die Freiheit bei Christenmenschen? Ich könnte jetzt auch hier anfangen, verschiedene Abhängigkeiten zu formulieren, in die sich Christenmenschen immer wieder begeben haben. Und dann könnte ich sehr schnell moralisch werden. Und genau das wäre ein Problem. Denn immer wieder gab es in christlichen Gemeinden und Kirchen eine Haltung, die eher mit Verboten einherging. Kennen Sie noch solche Sätze wie, als Christ tut man nicht? Oder als Christ ist man aber? Und dann gab es ganz bestimmte Verhaltensweisen, die als christlich festgelegt wurden. Und sofort war das Christentum, war der Glaube in bestimmten Orten mit ganz bestimmten Regeln verbunden. Das kann problematisch werden und manchmal auch sehr skurril anmuten. Und das will ich Ihnen mit einem kleinen lustigen Beispiel erläutern. Ich habe lange Zeit im Siegerland gelebt und lehre da ja auch jetzt noch. Und da ist die Erweckungsbewegung ähnlich stark wie im Bergischen. Ich würde sogar sagen, noch ein bisschen stärker. Und die Erweckungsbewegung und vor allem die Freikirchen dort waren und sind sehr stark mit dem Blauen Kreuz verbunden. Wissen Sie, was das Blaue Kreuz ist? Also Blaue Kreuz, das sind diejenigen, die keinen Alkohol trinken und die sich gegen Alkoholmissbrauch wenden. Blaue Kreuz, da trinken bis heute keinen Alkohol. Und im Siegerland war das Blaue Kreuz, die Blaue Kreuzbewegung sehr weit verbreitet und sie hatte einen historischen Grund auch darin, dass im 19. Jahrhundert Bergbau war sehr stark, viele Leute sich über Haus und Hof gesoffen hatten, muss man so sagen. Und da war die Blaue Kreuzbewegung eine große Hilfe für Menschen, die sich in diese Abhängigkeit begeben hatten. Und von daher muss man sagen, das war gut. Aber in der Folge hieß es dann häufig, Christen trinken keinen Alkohol. Das war eine neue Abhängigkeit. Und nun stellen Sie sich vor, dass Siegerländer Christenmenschen, Siegerländer erweckte Christenmenschen, auf Württemberger erweckte Christenmenschen treffen. In Württemberg gibt es auch eine sehr breite Erweckungsbewegung. Dort gibt es auch ein Kennzeichen für Christenmenschen, nämlich sie rauchen nicht. Es gibt dort allerdings nicht wenige Winzer.
Die trinken ein bisschen Alkohol zuweilen, wahrscheinlich dann doch.
Für die Winzer in Württemberg war kein Alkohol kein wirkliches denkbares Gebot als Beschreibung der Christenmenschen. Und wenn sich jetzt Württemberger und Siegerländer Christenmenschen begegnen, dann gab es bestimmt durchaus Erstaunen über die Identifikation des christlichen Glaubens mit ganz bestimmtem moralischem Verhalten. Es kann ja gut sein, keinen Alkohol zu trinken, die Gefahr der Abhängigkeit ist ja gegeben. Aber wenn ich meine, es gehört zum Christsein dazu, keinen Alkohol trinken zu dürfen, dann führe ich den Glauben in neue Abhängigkeiten hinein, in die neue Knechtschaft. Und dann sehe ich ihn nicht als Ergebnis der Befreiung. Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt. Das ist der Grundsatz dessen, was wir dann als 10 Gebote kennen. Also kein Satz, den wir auslassen dürfen, vielmehr dieser Satz bestimmt alles. Und jetzt weiter, denn es heißt ja in unserem Wort eben auch, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Wenn ich an Predigten denke, die ich selber über dieses Gebot früher schon gehört habe, dann weiß ich sehr wohl, an was ich denken muss. Denn damals wussten die Prediger sehr genau einiges zu benennen. Es wurde die Astrologie genannt, also der Blick in die Sterne. Das Geld, das abhängig machen kann, der Ruhm, den man erreichen möchte, das Ansehen, das man bei anderen haben möchte und vieles andere mehr. Was mich im Nachhinein an diesen Predigten gestört hat, war der Zeigefinger. Der Zeigefinger, der dahinter stand und der damit eine ganz bestimmte negative Sicht auf den Menschen ausgedrückt hat. Aber ist das nicht richtig beobachtet? Steht nicht im Text, du sollst neben mir keine anderen Götter haben? So übersetzt die Basisbibel und im Prinzip alle anderen Übersetzungen auch. Und jetzt gibt es ein Problem, wenn man genau hineinguckt. Denn im hebräischen Text heißt es anders. Und zwar heißt dort etwas so, was wir im Deutschen gar nicht wiedergeben können, weshalb sich alle Bibeln sozusagen daran angepasst haben. Es heißt dort, wenn man Wort für Wort übersetzt, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten befreit, keine Götter neben mir. Es fehlt das Wort, du sollst. Es fehlt bei allen Geboten übrigens. Und so wäre es eine denkbare Übersetzung zu sagen, du wirst neben mir keine anderen Götter haben. Ändert sich was, wenn wir das, du wirst keine anderen Götter haben, sagen und nicht mehr, du sollst neben mir keine anderen Götter haben? Für mich ändert sich viel, vor allen Dingen die Atmosphäre. Du wirst keine anderen Götter haben. Ernst Lange formuliert zum ersten Gebot, du brauchst keine Angst zu haben, weder vor der Macht der Sterne, noch vor der Macht der Menschen, weder um dein Geld noch um dein Vergnügen. Wenn du dein Herz an diese Dinge hängst, wirst du zum Sklaven. Ich, der allmächtige Gott, will dein Helfer sein, halte dich an mich und du bleibst frei. Es geht also auch im ersten Gebot nicht um den Zeigefinger, den Gott uns vorhält. Es geht auch nicht um die Sorge, sich anderen Religionen zuzuwenden, und auch nicht Angst zu haben davor, dass sich andere Religionen in Deutschland ausbreiten. Es gibt Menschen, auch Parteien, die mit Angst arbeiten. Aber Angst ist ein wahnsinnig schlechter Ratgeber. Das erste Gebot lädt uns zum Vertrauen und zum Glauben ein. Ich, so sagt Gott, ich habe dich, du Volk Israel, aus Ägypten befreit und ich lasse dich nicht los. Ich, Gott, habe die Menschen in Christus befreit und ich lasse die Christen und Christinnen nicht los. Ich bin bei ihnen alle Tage bis an der Weltende. Und dann, ja, ich Gott gebe euch Ratschläge, Weisungen für ein Leben, das dir und euch gut tut. Begebt euch nicht in falsche Abhängigkeiten. Und jetzt kann ich auch alle die Dinge anführen, die mir in Predigten schon genannt wurden. Die Astrologie, die Sterndeutung beispielsweise, die kann Menschen abhängig machen, wenn sie ihr Leben danach ausrichten und nicht mehr frei sind, das zu tun, was sie wollen, sondern mit der Angst leben, Sie könnten irgendwie Dinge tun, die nicht gut für Sie sind. Astrologie lebt von dem Gedanken, dass irgendwie ganz viel vorherbestimmt ist und das Schicksal, die Sterne nicht wirklich beeinflussbar sind. Horoskope sind in der Regel harmloser Unsinn, aber es kann Menschen auch viel Geld kosten. Oder auch das Geld, an sich lediglich als Zahlungsmittel. Und natürlich funktioniert in unserer Gesellschaft viel über das Geld. Das wissen die Banker hier besser als andere. Aber wenn die Angst darum, zu wenig Geld haben zu können, wenn die Sorge darum, nicht genug zu haben, obwohl mein Bankkonto okay ist, wenn die Sorge darum im Vordergrund steht, dann ist das nicht gut und auch nicht gut für mich. Vielleicht werde ich geizig, weil ich Sorge habe, zu kurz zu kommen. Und dann ist der Nächste oder die Nächste gar nicht mehr im Blick. Und wenn ich meine, ich bin dadurch etwas wert, wenn ich berühmt werde, oder wenn ich Macht habe oder Einfluss, oder wenn ich meine, es müssten mich alle Menschen toll finden, und ich bemühe mich, es allen Menschen recht zu machen. Ja, das stimmt, das kann alles sehr gefährlich werden. Weil dann meine ich, etwas machen zu müssen, um okay zu sein. Oder etwas haben zu müssen, um etwas zu gelten. Dieses Vorgehen macht Menschen kaputt. Es führt sie aus der Freiheit in neue Knechtschaft, in neue Abhängigkeiten hinein. Und das macht das Leben letztlich eng. Und jetzt wäre die Frage, ob sich denn jemand unter uns freisprechen kann darauf, sich in Abhängigkeiten zu begeben. Im Blick auf das Geld, das Ansehen, auf den Alkohol vielleicht. Wenn das so wäre, wenn Sie sich von allen möglichen Abhängigkeiten freisprechen könnten, wenn Sie sagen würden, nein, ich bin frei, dann muss ich Ihnen sagen,
ich werde etwas skeptisch.
Ich kenne die meisten unter Ihnen nicht gut. Aber wenn es bei Ihnen so wäre, dass Sie bei sich irgendwelche Abhängigkeiten spüren, dann sind Sie auf einem guten Weg. Nämlich sich zu fragen, wie stark eine solche Abhängigkeit ist und ob Sie es schaffen, mit dieser Abhängigkeit gut zu leben und die, die Ihnen nahestehen, auch. Oder ob Sie Hilfe brauchen. Das können nur Sie entscheiden. Wichtig jedenfalls ist für heute, dass Sie das erste Gebot so verstehen, dass es Ihnen keinen Zeigefinger vorhält. Und es verurteilt Sie auch nicht, wenn Sie in Abhängigkeiten und auch nur in ein bisschen Abhängigkeit geraten. Nein, nein, der moralische Zeigefinger, der kommt nicht von Gott. Er kommt von uns Menschen selber. Und wir dürfen unseren Zeigefinger nicht mit dem Gottes verwechseln. Nicht alles, was wir tun, ist gut für uns, das stimmt. Aber Gott möchte Gutes für uns. Und warum? Weil er Interesse an uns, an Ihnen hat. An Ihnen, an jedem Einzelnen, jeder Einzelnen unter uns hier. Vielleicht merken Sie das nicht immer, kann sein. Aber ist trotzdem so. Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt. Ich habe auch dich, der du im Bergischen Land lebst oder außerhalb, in Jesus Christus aus der Sünde, aus dem Abstand zu mir befreit. Deshalb brauchst du keine Sorge zu haben, dass du dich aus meiner Hand fortstehlen kannst. Ich bleib bei dir und ich lasse dich nicht los. Egal, welche neuen und wirklich nicht guten Abhängigkeiten du eingehen solltest. Du darfst mir vertrauen, dass ich es gut mache. Der Herr, dein Gott, du sollst keinen anderen Götter neben mir haben. Du brauchst keinen anderen Götter neben mir.